frei für die Poesieboten.
Herzlich willkommen und grüß Gott zur neuen Lora München Sendung vom Poesieboten e.V. Am Mikrofon begrüßt euch, begrüßt sie, Chris Urey. Urey mit Y. Später gibt es einen Podcast dieser Sendung zum Nachhören. Im HP8, dem vorübergehenden Ersatzgebäude des Kasteiks in München, fand im Projektor am 23. April das mehrstündige Open Stage meets PoesiebotInnen meets Münchner AutorInnen statt. Auf dieser offenen Bühne für Lyrik, Prosa und Mundart gab es wirklich viele Highlights. Unter anderem hört ihr nun Elfriede Hafner-Krosenberg, Heidi Mergner, Wolfgang, Chris Urey und Katharina Schweißgut als Sockenbauchrednerin. Am Schluss wird die High-Fantasy-Autorin Sarah G. Haus eine Leseprobe aus ihrem Debütroman Splitter und Glas präsentieren. Zum Aufwärmen gibt es aber zuerst einige Gedichte außerhalb des HP8. Madalina Sora Dragomir präsentiert Wonder Woman. Chris Urey fragt Alles Banane. Und Katharina Schweißgut trägt ihren Morgen vor. Brigitte Obermeier alias Zauberblume hat 4 neue Gedichte im Gepäck.
Wonder Woman. Wonder Woman. Who is she? Where is she? Blue hair? Red hair? Blonde hair? In the city? In the woods? On the lake? Is she small? Is she big? Is she large? In the village? Under the bridge? In the air? Is she beautiful? Is she ugly? Has she pimple? In the tower? In the castle? In the cellar? Is she smart? Is she interesting? Is she dumb? In the supermarket? In the sky? In the hospital? Is she lovely? Is she boring? Is she dreamy? She is she, here and there and everywhere. The girl and woman, the woman and girl. Blue hair, a star on her brow, a big smile on her face. Flying over the bridges, fighting for her dreamings. The Wonder Woman.
Alles Banane. Der Apfel ist der König. Ihm ist nichts zu wenig. An apple each a day keeps the doctor away. Ob Boskop, Jonathan, ob Gala. Vitaminreich singen sie an der Skala. Die Bananen sind Exoten. Es gibt grüne, gelbe, keine roten. Vogelspinnen, ach du Schreck. In der Staude, Opa, weg. Arbeit in der Großmarkthalle, gefährlich, tödlich, lauernd, Falle. Birnen sind eine edle Frucht, abführend führen sie in die Flucht. Gebrannt ist sie eine Williams Christ, Vorsicht, gar lullend sie dann ist. Es gibt auch eine Brennensorte, die Glühbirne, Feurio, ganz forte. Edelviolett, die Aubergine, gepflückt von Clementine. Vorzüglich schmeckt sie, wenn gebraten. Wo wächst sie denn, oh lass mich raten? Entstammend aus dem Orient, doch auch auf Balkonien wächst sie, fett ihr Bauch. Der Kohl, der ist zur Welt berühmt, im Osten sind viel Wiesen, toll geblümt. Zum Essen muss Frau ihn gar kochen. Kannibalen den Birnkopf einlochen? Oh nein, gemeint ist das Gemüse, frisch geschmort aus der Kombüse. Italienisch sind sie, die Zucchini, fahren flott im Lamborghini, ihres Fahrers grad verspeist, düsen mit 200 schnell verreist. So kann's gehen, mit Verlaub, Asche zu Asche, Staub zu Staub.
Morgen feiere ich ein Fest. Heute schmücke ich mein Haus. Morgen gibst du mir die Ehre. Ich bin zag, ich putze, kehre jede kleine Nische aus. Wächsern, schimmern meine Dielen, hoch die Tür für frische Luft. Wind mixt sich mit Zitrusduft. Mit dem Licht der Kerzen spielen die kristallenen Spiegel Ping-Pong, blenden mich in ihrem Glanz, wispern, eins, zwei, eins, zwei, Tanz. Morgen feiere ich ein Fest. Heute koche ich das Mahl, fülle Trüffeln in Pasteten, Blätterteig ist mürb zu kneten, sotte Fleisch im Topf aus Stahl. Abgefüllt in Glasampullen leuchtet purpurrot der Wein, träumt im späten Lampenschein einmal Sinne einzulullen. In der blitzenden Vitrine quillt aus goldenem Krokant süß ein Honigdiamant. Morgen feiere ich ein Fest. Heute bade ich im Teich. Meine Raschelröcke warten, drunter Strümpfe, so spinnenzart auf Schuhe, Katzpfoten weich. Sanft locken dich meine Strähnen, Lustmomente heiß geronnen, daraus ein Parfüm gewonnen. Mein Armreif klingelt voll Sehnen, meinen Mund färbe ich mit Blut, die Haut mit Puder aus Stein. Morgen will ich sehr schön sein. Morgen feiere ich ein Fest. Wie werde ich dich erkennen? Wirst du deinen Namen nennen? Oder wirst du mich ergreifen, wenn ich ganz arglos lache, immer weiter Pläne mache? Morgen feiere ich ein Fest. Heute kann ich mich entscheiden. Ich will jubeln und nicht leiden, wenn du mich holst, mein Tod.
Der Duft der Zeilen von Brigitte Obermeier. Hätten Gedichte einen eigenen Geruch, dann hätten die Blinden dies gebucht. Mit Jasmin bestäubt die Zeilen beim Rosenduft. Wort verweilen. Beim Orangenbaum den Duft schmecken, Schmetterlinge sich nach uns recken, zwischen grünen Büschen abwarten, stehen bleiben bei bunten Blumenrabatten, verweilen bei Hitze im Schatten, sich ausruhen auf Strohmatten, andächtig mit den Händen fühlen, den Gegenstand abtasten, spüren. Unentrinnbar, das Schicksal ist nicht bekannt, die Symbolkraft der Verse uns übermannt, wenn ein Hauch von Duft eindringt, wenn wühlen in unseren Haar der Wind. Die Glückserlebnisse des Mystiker schildern, wer mit Erotik und der Rausch der Liebe wildert, die gehören zusammen, Liebe und Wein, darum lass die Scheinheiligkeit lieber sein. So nimm den Duft der Zeilen wahr, lass dich überrieseln, damit ganz klar. Ich wünsche dir, dass das Zuhören dich freut, dass das Vorlesen hat mich nie gereut. Die Bohne. Die schlanke grüne Bohne, sie stand auf der Deichkrone, gleich hinter der Brandungszone. Sie hatte an ihre Bikinizone. Dabei war die gelbe Bohne oben ohne. Es spielten verrückt ihre Hormone. Flatterhaft sie sich nicht schone. Sie fühlte sich wie Doppelspione. Da sah die Bohne fliegen eine Drohne. Die flog bis zur Randzone, um zu sehen die süße Makrone und die saure Limone. Sie flüsterte zu der Zitrone, diese trug eine Dornenkrone. Sie fühlt sich als Ikone. Ach, du grüne, schlanke Bohne. Wo sie wohl wohne? Dort drüben auf dem Balkone, sie war die schönste Amazone, auf dem Haupte eine Papierkrone, sang sie hinein in die Mikrofone, begleitet von den Saxophonen. Sie tanzen beide gerne synchrone, nur viel zu dick ist die Wassermelone. Hast du schon gehört von der Biozone? Dort wohnt die schmackhafte Sojabohne. Sie hausen am liebsten in einer Baumkrone zusammen mit der Tonkabohne. Sie fühlen sich beide als Amazone. Dabei wird es sich nicht lohnen, wenn sie sich zeigen als Skorpione, abgemagert wie schlanke Tintenpatrone. Nun passen sie hinein in die Zeichenschablone. Vergessen wurden sie in der Wartezone. Da läuteten bei beiden Telefone. Hallo, ein Gespräch von der Polarzone. Wir frieren, wir schnattern wie zwei Klone. Wir wollen zurück zur Glutzone. Mit heißen Gedanken die Brechbohne, weil der grüne freche Bohnensohne, der haust im waldigen braunen Pappkartone, trinkt am liebsten, sagt er, Limone, treibt sich herum in der Vegetationszone, ihre Gespräche langweilig und monotone. Dabei waren sie ausgezeichnete Spotzkanone, das Hindernis war die Mauerkrone, aus hartem grauen Betone, das nennt man Grauzone. Zum Abschluss, bevor kommen die Bataillone, geht es zurück zu den Schweizer Kantone. Dort schoss der Tell auf die gelbe Melone, Ende aus. Er wird sich entlohnen. Wie heißt die Antwort? Stell dir vor, du denkst daran. Wie löst man ein Problem? Und dann? Drehst dich im Kreis beim Dösen, willst eine Antwort hierbei lösen. Ist Denken unlösbar? Wirkt verwirrt? Weil man nach der Antwort irrt? Man wartet, bis der Funke wirkt, aus dir heraus nach oben springt. Dann, man glaubt es kaum, es kommt wie ein Blitz im Traum von einer anderen fernen Seite, die Antwort uns schon begleitet. Die Sekunde übergibt uns die Kraft, weil sie plötzlich die Antwort schafft. Wie ein Kugelblitz ungewollt, das Ergebnis auf uns zurollt. Donnerrollen hört man zuerst, das Gewitter reinigt den Wert, man hofft, keinen Sturm kommt auf, der legt das Unglück oben auf. Neue Wörter werden aufgebockt, das Wissen wird aufgestockt, es fällt dir wieder ein. Richtig, so kann die Antwort sein. Der vergessene Schriftsteller. Der Schriftsteller saß Tag und Nacht, hat seine Worte zu Papier gebracht. Seine Klänge im Gedankengang waren wie ein Duft voller Zwang. Seine Wortwahl absichtsvoll, seine vielen Sätze farbenfroh, die Figuren erwachten zum Leben, seine Zeichnungen zum Verstehen. Die Landschaften mit seiner Natur, seine Glaubhaftigkeit stilvoll, pur, seine Handlungen kräftig, klug, Schattieren folgerichtig trug. Stichhaltig der Satzaufbau, die Entwicklungen vertraut, sein Blick noch immer lebhaft, seine Stimme kraftvoll geprägt. Nun hat das Alter ihn eingeholt. Er bleibt nicht davon verschont. Erinnerungen schwelgen in ihm nach. Er hat an ihm gerne daran gedacht.
Lora München, das freie Radio auf der UKW-Frequenz 92,4.
Montag bis Donnerstag 16 bis 24 Uhr und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Und fast rund um die Uhr auf DAB+. Und Vollzeit im Internet.
Doch jetzt geht's los mit dem Open Stage meets PoesiebootInnen meets Münchner AutorInnen im HP8. Elfriede Hafner-Krosenberg liest ihre Kurzgeschichte Begegnung.
Begegnung. Sie war in sich gekehrt. Voller Unruhe dachte sie an den erstaunten Blick, den er ihr gestern auf der Straße zugeworfen hatte, während sie den Weg zum Wald einschlug. Sie überlegte, wann sie ihn nach ihrer Rückkehr aus England das letzte Mal gesehen hatte. Und der Brief fiel ihr ein, den er ihr vor einem Jahr in die Stadt geschrieben hatte. Darin teilte er ihr in knappen Worten mit, dass er seine Entscheidung getroffen habe. Ihre hatte sie mit ihrer Abreise nach England entschieden und er wünsche ihr alles Gute. Der Schmerz hatte sich damals in Grenzen gehalten. Ein fremdes Land, eine andere Sprache und neue Menschen in ihrem Umfeld löschten die Vergangenheit nicht aus, aber ließen sie verblassen. Nach ihrer Rückkehr erzählte ihr eine Freundin, dass sie mit einem Mädchen aus dem Dorf verlobt sei. All das ging ihr durch den Kopf, während sie sich plötzlich am Anfang einer Waldlichtung wiederfand, umgeben von Buchen und Fichten, der Boden von Moos bedeckt. Es war ihr gemeinsamer Platz. Unabsichtlich hatten ihre Füße den Weg gefunden und sie lehnte sich aufseufzend an den Stamm einer jungen Buche. Das Spätsommerlicht fiel schräg durch die Bäume, doch immer wieder verdeckten dunkle Wolken den Himmel und ein kühler Wind rauschte durch die sich färbenden Blätter. Sie schloss die Augen und spürte eine tiefe Müdigkeit in sich aufsteigen, vermischt mit einer Trauer, die sie nicht benennen konnte und die in ihren Augen brannte. Ein dumpfes Krachen ließ sie zusammenzucken, der Himmel über ihr war von einem dunklen Graublau und ein wirbelnder Wind fuhr über den Boden und trieb Laub vor sich her. Sie musste wohl eingeschlafen sein, die Sonne war verschwunden und sie zog ihre Jacke enger um sich. Fasziniert starrte sie in die Wolkenberge, deren Graublau von Schwefelgelb durchzogen war und die düster über ihr trieben. Oh, ein Gewitter, dachte sie, erstaunt darüber, dass sie das Kommen nicht gespürt hatte. Dann, sie war einige Schritte gegangen, setzte ein greller Blitz ein, bizarre Zickzacklinien durchschnitten die dunkle Masse über ihr und das rollende Poltern des Donners dröhnte in ihren Ohren. Plötzlich setzte ein starker Wind ein. Er fuhr durch die Bäume und schüttelte Kronen und Äste wie kleine Pflanzen. Blitz, Donner und Krachen wechselten in rascher Folge und ihr Verstand rief ihr zu: Renn weg, renn weg! Doch etwas hielt sie fest am Boden. Dann ein hohes, schrilles Pfeifen mit dumpfen Splittern, das sich in immer schnellerem Staccato wiederholte. Sprachlos, hingerissen an ihrem Platz gebannt, sah sie zu, wie Fichten und Buchen um sie herum knickten, wie kleine Stecken sich in andere Bäume bohrten, Äste und Kronen mit sich reißend. Umgeben vom archaischen Toben der Elemente löste sich etwas in ihr, das sich wie eine dichte Hecke um ihr Herz gelegt hatte, und sie hörte sich plötzlich laut schreien, durchsetzt von einem Gelächter, das wie ein wild gewordener Fluss alles mit sich riss. Schmerz, Trauer, Wut und Angst strömten in einer Tränenflut über ihr Gesicht, und während der Sturm um sie peitschte und an ihren Haaren riss, wiegte sie sich mit ihm, Kind geworden, das zu seiner Musik tanzte. Die Zeit stand still und der Lärm um sie drang nur noch gedämpft an ihre Ohren, als sie plötzlich ihren Namen hörte. Wieder und wieder in einem langgezogenen Schrei. Doch ihre Aufmerksamkeit richtete sich nicht darauf, sondern auf die Stimme, die ihn rief. Seine Stimme. Sie drehte sich gegen den Orkan kämpfend um und sah die bekannte Gestalt geduckt über die Lichtung rennen, mit den Händen verzweifelt gestikulierend zum Ausgang des Waldes zeigend. Mühsam, sich von Baum zu Baum an den Ästen entlangziehend, fühlte sie endlich zwei Hände, die sich um ihre Schultern legten, spürte seine Wange an ihrer und ließ sich willenlos von ihm führen. Erste schwere Tropfen fielen, und während er sie immer schneller gehend umschlungen hielt, blieben sie plötzlich von einem alten Schäferkarren stehen, der auf einer Wiese den Waldarbeitern zur Verfügung stand. Atemlos stemmte er die knarrende Holztür auf, die verklemmt in den Angeln hin, und zog sie hinein. Es roch nach Harz und Tannenreisig, das neben dem alten Eisenofen lag, und nach dem infernalischen Lärm draußen erschien es ihr hier fast still. Sie wollte ihn fragen, wieso er hier war, doch er schloss ihren Mund mit einem Kuss, der alle Antworten auf ihre unausgesprochenen Worte enthielt, und während sie sich an ihn drängte mit einer Leidenschaft, die ihr fremd war, küsste er ihr nasses Gesicht, ihre Augen, ihren Hals und stammelte wieder und wieder ihren Namen. Mit Augen, die vor Angst noch geweitet waren, dankte er in wirren Worten dafür, dass sie bei ihm war und nicht von einem Baum erschlagen. Sie sog seine Worte ein wie den Atem vor dem Ersticken und umfasste sein Gesicht mit ihren Händen wie ein kostbares Gefäß, aus dem das Leben in sie überfloss. Als er sie auf die breite Bank mit der alten Decke legte, leuchteten seine Augen immer wieder vom Blitz erhellt, der durch die Fensterluke fiel. Ihre Kleider sanken zu Boden, während sich ihre Körper wortlos umklammerten, dehnten und wiegten im Rhythmus des Sturmes, der um das hölzerne Boot wogte, bis sie eins wurden mit dieser Welle, die sie hoch hinaufhob und sanft herniederfallen ließ in das Wellental. Eins werden ließ mit dem Ozean all ihrer nie gelebten Gefühle, die Konventionen wie eine Mauer um sie errichtet hatten. Eng mit ihm verschmolzen, seine Arme wie Flügel schützend um ihre Brust, schliefen sie ein. Als sie erwachte, war sie allein. Benommen folgte sie einem Sonnenstrahl, der in den Wagen fiel, und versuchte sich zu erinnern. Langsam zog sie sich an. Als sie die Tür aufstieß, war der Himmel hell und die Erde dampfte vom Regen. Die Mondlandschaft gesplitterter Baumstümpfe löste ein unwirkliches Gefühl in ihr aus, und für Augenblicke wusste sie nicht, ob sie wachte oder träumte. Dann atmete sie tief durch und schritt dem Dorf entgegen. Sie war frei.
Weiter geht's mit Heidi Magners Gedicht Frühlingswind.
Wenn der Wind die Wolken jagt, atemlose Lust ihn packt, überall hinein zu blasen, launig, trunken, ausgelassen, greise Bäume anzurütteln, biegsam junge Wild zu schütteln, loses, um sich selbst zu wirbeln, miteinander zu verzwirbeln, was sonst voreinander scheut. Wenn den Wind dies Tun erfreut, es ihm aber nicht genügt und er sich damit vergnügt, bei den Menschen durchzufegen, wo er spöttisch überlegen, frech der Frauen Röcke hebt, doch auch Wangen rot belebt. Wenn er wieder zärtlich leicht über Himmelsschlüssel streicht und ganz Blütenduft besäuselt stille Regenpfützen kräuselt, oder wild in Weihern wühlt, so sein Übermütchen kühlt. Wenn in Dörfern Wald umsäumt, heimelig wie hingeträumt, er die Buben und die Mädchen mitreißt, selbst in Stadt und Städtchen, sich auf Feldern und in Gassen ausgelassen einzulassen auf das wilde Himmelskind. Wenn der Wind dies Spiel beginnt und er aufbläst seine Backen, um die Laken sich zu packen, ungebärdig richtig dreist, sie dann von der Leine reißt, wenn ihn all das närrisch freut und er keinen Streich bereut, kein Ziegel, der zerbricht, wenn er ganz darauf erpicht ist, die bunte Welt zu necken, immer Neues auszuhecken. Wenn der Lüfte Akrobat lechzt nach mutwilliger Tat und er tausendfach belacht Scherereien, die er gemacht, wenn den Wind dies Spiel erfreut, dann ist wieder Frühlingszeit.
Bühne frei für die Poesieboten.
Wolfgang hatte sein Gedicht an den roten Briefkasten in der Wirtstraße 17 geschickt, war aber im HP 8 nicht persönlich anwesend. Hier nun sein Gedicht Echokammer.
Echokammer. Der Rauch der Meinungen bläht die Segel im Sturm. Lass uns ein Funkensignal senden aus der Echokammer der Panik. Lass uns rausgehen und Wörter sammeln, damit wir im Ernstfall noch Sätze basteln können. Lass uns die Echokammer verlassen, durch die leeren Straßen und geschlossenen Cafés streifen, auf der Suche nach Signalen. Der Funke der Vernunft entfacht den Gegenwind.
Lora München ist ihr freies Radio auf der 92.4, parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Öffentlichkeit zu schaffen ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu bieten. Und dazu brauchen wir nicht nur Hörer, sondern auch Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im Lora-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie bzw. ihr habt die Sendung der Poesieboten eingeschaltet. Lyrik, Poesie und ab und zu auch etwas Theater gibt es alle drei Monate, jeden zweiten Freitag um 17 Uhr auf Lora München 92,4, eurem Radio abseits des Mainstreams. Weiter geht's mit Ausschnitten aus dem Open Stage meets PoesiebotInnen meets Münchner AutorInnen, welches am 23. April im Projektor des HP8 in München-Sendling stattfand. Was weiß eine alte Socke über Katharina Schweißguts alter Ego? Hier nun ein echtes Highlight. Katharina als Bauchrednerin.
Bei einer Person, da scheint es irgendwie nicht so ganz zu funktionieren.
Das ist du!
Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen, aber eigentlich wollte ich nicht, dass eine alte Socke mir ins Wort fällt.
Ich bin keine alte Socke. Ich bin deine alter Ego-Socke.
Ja, aber wozu brauche ich eine alter Ego-Socke?
Ich sage dir die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, du bist so aufgeregt. Und ich schäme mich für dich. Ich muss mich fremdschämen. Ja.
Ja, aber ich habe mich jetzt überwunden und ich stehe auf der Bühne und irgendwie möchte ich ja das Gedicht, was ich mitgebracht habe, auch bekannt machen.
Ja, aber das kannst du doch diesen Losern überlassen.
Welchen Losern?
Ja, da gibt's so Leute, die verlieren immer was. Die legen da was hin und dann legen sie da was hin und da. Und dann wissen sie nicht, was ist und dann, oh,
aber jetzt wirklich sehr lustig. Wortwitz. Ja, was soll ich denn, diese Verleger, die müssen ja auch mitkriegen, dass es mich gibt und dass ich mein Gedicht vortragen kann.
Ja, ja, weißt du, nein, lieber all dem, was du kannst. Geh in deine Komfortzone.
Ja, wo ist denn meine Komfortzone?
Ja, nicht hier, zu Hause, auf dem Sofa.
Und was kann ich da so besonders gut?
Du kannst gut Netflixen und Rotwein trinken. Geht auch sehr gut. Und Lakritze. Lakritze essen kannst du auch gut.
Also jetzt, ich finde dich langsam wirklich gemein und ich lasse mich von so einer alten Socke nicht mehr runterziehen. Und überhaupt, jetzt verstehe ich langsam, warum du immer alleine bist und deine Partnerin dich verlassen hat.
Die hat mich nie verlassen. Das ist ganz anders gewesen. Wir sind zusammen in die Waschmaschine und dann wurde ich geschleudert. Rechts rum und dann links rum geschleudert und umgeschleudert. Ja, ganz durchgedreht. Und dann drehe ich mich um. Und dann sehe ich einen ganz kleinen Ziffel von ihr und verschwindet in einem schwarzen Loch in einer Unterhose. Und ich bin ganz alleine.
Oh, das tut mir aber echt leid, Socke. Weißt du, es tut mir wirklich leid, vor allem, du weißt ja, was passiert mit alleinstehenden Socken.
Nein, was?
Die werden ausgemustert.
Was? Wieso?
Ja, eine einzelne Socke ist nicht mehr nützlich.
Ich bin schon nützlich. Ich kann dich vertreten.
Wieso, wie kannst du mich vertreten?
Ja, ich kann auch reden.
Ja, das habe ich mitgekriegt, dass du auch reden kannst.
Nein. Auch reden.
Du meinst Bauchreden?
Ja, yeah, dieser erste Buchstabe ist so laut auszusprechen.
Ja, so ist es halt beim Bauchreden. Das B und das P und das M, diese ganzen Lippenlaute, die sind echt schwierig. Und jetzt kommt mal ein ganz gut gemeiner Rat von mir. Wenn du erst seit 2 Wochen Bauchredest, bist du vielleicht noch nicht so gut, um aufzutreten.
Und jetzt bist du wirklich gemein von dir. Ja, du, was ist denn eigentlich der Sinn vom Bauchreden?
Naja, der Sinn ist, ich sag was, aber alle meinen, jemand anders hat was gesagt.
Ja, auch ist das gut.
Ja, da kann ich zum Beispiel Sachen sagen, so ganz gemeine Sachen. Ich muss nicht immer so lieb sein. Ich kann so richtig rotzfrech werden. Wie so eine alte Socke.
Ja, so. Ja, ja.
Aber du,
Ich mach das doch die ganze Zeit mit dir.
Wieso? Was machst du mit mir?
Ja, ich rede und die Leute meinen, du redest. Ich steuere dich.
Hä? Du steuerst mich? Nee, also das ist jetzt wirklich zu blöd. Da könnten wir mal das Publikum fragen.
Ja, genau. Ich steuere Sie, oder?
Oder ich steuere Sie. Wer ist dafür, dass ich Sie steuere?
Ja.
Siehst du? Das Publikum ist auf meiner Seite.
Na gut, gut. Dann sag halt dein Gedicht. Darf ich dir helfen?
Na gut.
Du, ich habe eine Idee.
Oh, eine Idee. Okay, was ist übermorgen?
Der Welttag der Pinguine.
Okay, ein Pinguingedicht also. Gut. Und du hilfst mir, du sagst immer den Reim.
Klar.
3 kleine Pinguine. Aßen gerne
Linguine.
Ein vierter liebte Cannelloni. Er hieß Anton. Darum nannten sie ihn
Toni.
Die Mama-Pinguin sagt Basta. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Und das ist immer
Basta! Hasta la vista, baby!
Wir haben eine mobile Litfaßsäule gebaut. Wir haben Pläne ins Werksviertel umziehen. Und es gibt auch noch andere Ideen, wie nach Schwabing oder vielleicht in die Villa Stuck zu ziehen. Da brauchen wir auch noch Mitmacher. Und wir brauchen dann Leute, die die tatsächlich ziehen, weil die ist ja auf einem fahrbaren Untersatz. Und die andere ist die Aktion Gedicht des Monats. Das sind so Karten, genau. Und da ist auf der Rückseite steht nichts drauf. Und da könnt ihr Gedichte aufschreiben und dann teilnehmen an der Aktion Gedicht des Monats. Ich habe mich auch gefreut, dass die Jasmin da war. Die hat auch teilgenommen und mit einem ganz tollen Gedicht über Frauen im Frauenmonat März gewonnen. Und da werden wir nächstes Jahr einen Kalender rausbringen. Ja, und im Juli machen wir noch einen Spaziergang am Friedhof. Man kann auch auf der Website schauen. Und wir freuen uns immer, wenn jemand ein Gedicht schickt. Und es wird immer in irgendeiner Form an einer Aktion teilhaben.
So, es kommt noch ein Überraschungsgast. Poesieboten und Poesiebotinnen. Poesieboten und Poesiebotinnen sind wir. Bringen die Magie der Worte hier. Ob Katharina, Astrid oder Chris, die Lyrik immer Meta ist. Spontan geschrieben diese Zeilen. Nun im Hyperspace der Worte zu verweilen. Poesie, den Verstand trickst sie aus. Lineares Denken aus die Maus. Im Dichterweltall fürwahr liegen die Lettern blank, ganz klar. Reimt euch mutig alles vom Leib, ob Männlein, E.T., divers oder Weib.
Lora München, das freie Radio auf der UKW-Frequenz 92,4.
Montag bis Donnerstag 16 bis 24 Uhr und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Und fast rund um die Uhr auf DAB+. Und Vollzeit im Internet.
Sarah G. Haus ist Tagträumerin aus Leidenschaft. Das konnte auch ein naturwissenschaftliches Studium an der Technischen Universität München nicht ändern. Neben ihrer Promotion schaufelt sie sich regelmäßig Zeit frei, um sich ihren fantastischen Ideen zu widmen. Mit ihrem Debütroman »Splitter und Glas« startete sie ihre Autorinnenreise. Seitdem erschienen mehrere Kurzgeschichten von ihr. Auf ihrer Webseite schreibt Sarah: »Lieber gebe ich mein Leben für das Richtige, als mit den Konsequenzen des Falschen zu leben.« Im Internet könnt ihr Sarah unter folgender Adresse finden: haus-fantasy.com.
Ich mache eine ganz kurze Einleitung, weil ich habe euch nicht den Anfang mitgebracht, sondern die Mitte. Es ist mein Erstlingswerk und der Auftakt zu einer düsteren High-Fantasy-Trilogie und es geht um Totenmagie. Und meine Protagonistin ist eine solche Totenmagierin und kann mit Botentieren zu Leichen gerufen werden, um von denen Geschenke zu erhalten, magische Geschenke. Und das passiert ihr gerade. Allerdings weiß sie, dass eine Falle auf sie wartet, denn sie wird verfolgt von einem Mann, vor dem sie versucht, ein Kind zu retten. Und dieses Kind gibt Ausblick auf Heilung gegen den Wahnsinn, der damit einhergeht, wenn man mit Toten hantiert. Und da die Poesieboten auch dabei sind, habe ich eine Stelle ausgesucht, wo ich in diesem Universum einen Kinderreim geschrieben habe. Plitsch, platsch, aufgepasst. Hedwig kommt, kommt bei Nacht. Plitsch, platsch, durch die Gass. Rennt die Hex, nass, nass, nass. Plitsch, platsch, dürstet sie. Eigenkind hat sie nie. Plitsch, platsch, schreie nicht. Junges Fleisch schnappt sie sich. Plitsch, platsch, Mond scheint hell, hole Salz, schnell, schnell, schnell. Plitsch, platsch, Salz streust du vor Tür und Schlitz im Nu. Plitsch, platsch, lautes Klagen, kann sie Salz nicht ertragen. Plitsch, platsch, Hedwig geht, heute Nacht das Baby lebt. Die Verbindung führte mich nach Hemmoor. Ich erkannte das Haus mit den drei Stufen sofort. Panik stieg in mir auf. Hatte Kalima Unrecht und ich ließ Deborahs Familie bei einem Todesfall warten? Oder ich wollte den Gedanken nicht zu Ende führen. In einer fließenden Bewegung schob ich das Tuch von meinen Schultern und wickelte es mir um den Hals. Susanne hatte mir einen Knoten gezeigt, der Tücher an Ort und Stelle hielt, ohne zu drücken. Damals ein Trend, heute mein Schutz vor Entdeckung. Mit erhobenem Kinn klopfte ich. Dagon selbst öffnete die Tür. Ein eiserner Ring legte sich um mein Herz. Der Verdacht bestätigte sich. Meine kurze Begegnung mit Deborah brachte jetzt Verzweiflung über diese junge Familie. Dagon lächelte und seine Augen funkelten. Beinahe komisch, ihn außerhalb meiner Träume ohne blutverschmierte Reißzähne zu sehen. Ich wusste, du würdest irgendwann nicht mehr widerstehen können. Hereinspaziert. Dagon machte eine einladende Bewegung nach innen. Ich nahm mir Zeit, meine Finger in die schwarzen Pigmente einzutauchen und meinen Handabdruck am Türrahmen zu hinterlassen. Vorbildlich. Ich spürte die Blicke hinter verschlossenen Fenstern. Die Straße war wie leergefegt. Dagons Anwesenheit trieb die Leute nach drinnen. Wussten sie, wer er wirklich war? Ich trat ein. Der Geruch von Kot und Urin schlug mir entgegen. Eine Frau lag auf dem Stubentisch, Deborahs Mutter. Durch ihre eingefallene Haut traten die Wangenknochen deutlich hervor. Sobald ich sie sah, verschwand das Ziehen in meinem Kopf. Beinahe hätte ich vor Erleichterung geseufzt. Dahinter saß Deborahs Mann, mit seinen Händen hinter dem Rücken gefesselt. Angst sprach aus seinen Augen, aber nicht genug, um mir keinen bösen Blick zuzuwerfen. Deborah stand mit einem Tablett zwischen Dagons Männern. Sie starrte mich aus vom Weinen geschwollenen Augen an. Er war nicht so kooperativ wie die liebe Deborah. Dagon legte seine Hand um ihre Schultern. Ich schluckte. Hast du? Der Rest der Frage blieb mir im Hals stecken. Dagon machte ein klackerndes Geräusch mit der Zunge, als würde er ein Kind tadeln. Nein, nein, das Schicksal war mir in vielerlei Hinsicht gewogen. Deine hämorischen Kerzen haben mich hergeführt, gerade rechtzeitig, um diesen beiden Liebchen bei der Auswahl deines Kokons zu begegnen. Das Dahinscheiden dieser reizenden Mama war in keiner Weise von mir geplant. Das Schicksal wollte, dass ich dich wiedersehe. Er drehte sich lächelnd zu mir um. Mein Blick huschte zur Tür. Ah, ah, ah! Dagon ermahnte mich, machte sich aber nicht die Mühe, sich zu bewegen. Einer der drei Männer stellte sich hinter Deborah und legte eine Klinge an ihre Kehle. Du würdest diese Familie sehr unglücklich machen, wenn du vorzeitig gehst. Der Mann ritzte die zarte Haut Deborahs an und ein einzelner Tropfen Blut floss zu ihrem Schlüsselbein. Ihr Mann zog an seinen Fesseln. Ich biss die Zähne zusammen. Was willst du? Das weißt du doch. Dagon spielte mit den Perlen in seinem Bart. Ich weiß nicht, wo der Junge ist. Ich musste nicht einmal lügen. Die anderen waren irgendwo in Hesselbüsch oder vielleicht schon in der Todesflur, müsste ich meine Gruppe auf eigene Faust wiederfinden, wäre ich verloren. Du lügst besser, als ich von dir erwartet hätte. Vielleicht bist du doch nicht anders. Er brummte nachdenklich. Anders als wer? Andere Papyra. Er ging auf mich zu und ich wich nach hinten aus. Strategisch unklug, denn schon nach 2 Schritten hatte ich die Wand im Rücken. Dagon blieb dicht vor mir stehen. Er hätte auch nicht näher kommen können, ohne mich zu berühren. In der Position konnte ich ihm keine Verwirrung ins Gesicht pusten. Minze, Seife, Tabak. Sein Geruch hatte es nicht in meine Albträume geschafft. Eine Papyra mit wenig Erfahrung legt sich für ein Kind und eine Frau, denen sie nichts schuldig ist, mit mir an? Das ist interessant. Er schloss die Augen und roch an meinen Haaren. Schade, Orange passte zu dir. Was stimmte nicht mit diesem Mann? Er glich einer Kobra, der bereits das Gift von den Zähnen tropfte, während sie sich gleichzeitig genüsslich in der Sonne wärmte. Ein Stuhl rutschte über den Boden. Wir hätten dich nie in unser Haus lassen sollen. Dagon drehte sich von mir weg. Ich nutzte den neu gewonnenen Freiraum und ließ meine Hand in den Beutel mit dem Verwirrungspulver gleiten. Deborahs gefesselter Mann fixierte mich mit wildem Blick. Sag ihm, was er wissen will, und dann kann er uns in Ruhe lassen. Dramatisch. Dagon drehte sich mit einem freudigen Grinsen wieder zu mir um. Ich mag das. Er rieb seine Hände aneinander, als hätte er einen Heidenspaß. Mit einem Satz sprang ich an ihm vorbei und schleuderte dem Mann hinter Deborah die ganze Ladung Verwirrung ins Gesicht. Ich traf auch Deborah. Vielleicht war es auch besser, wenn sie nichts mehr mitbekam. Bevor ich mich umdrehen konnte, umklammerte mich ein anderer Mann und stellte mich wieder vor Dagon hin. Ich hatte gehofft, dass du nicht unvorbereitet kommst. Das wäre langweilig. Er löste den Beutel von meinem Gürtel und öffnete ihn, sodass er hineinschauen konnte. Nimm ruhig eine Nase, forderte ich ihn auf, während ich mich erfolglos gegen den Griff des Mannes wehrte. Dagon grinste und sah zu seinem anderen Mann. Dieser und Deborah saßen auf dem Boden und starrten mit großen Augen in die Luft. Sie wussten nicht wer, geschweige denn wo sie waren. Die Wirkung würde noch ein paar Minuten andauern. Eingeatmet hielt Verwirrung weniger lang als getrunken. Lieber nicht. Mit einem Ruck zog er den Beutel zu. Wieso bist du nicht in der Akademie geblieben? Das interessiert dich doch nicht. Ich wand mich in dem Klammergriff. Dir geht es nur um deinen Schmuck. Seine Hand schnellte an meinem Kragen und er zog mich mit einem Ruck an sich heran, sodass mein Kopf in den Nacken fiel. Der andere Kerl ließ mich los. Dagon fletschte die Zähne. Das ist kein Schmuck. Damit schütze ich mich und die Meinen. Etwas, das ihr von euch nicht behaupten könnt. Er stieß mich von sich weg. Ich strauchelte und konnte mein Gleichgewicht nicht halten. In meiner verzweifelten Suche nach Halt griff ich in den Schal des Mannes hinter mir. Er rutschte einfach von seinen Schultern und ich knallte auf den Boden. Dagon sah auf mich hinab. Der Junge kann dich nicht retten. Ich konnte nicht nach hinten ausweichen. Die Stiefel des anderen Mannes standen im Weg. Du bist zu alt. Er kann nur jemanden in seinem Alter vor dem Wahnsinn schützen. Dagon hielt mir seine Hand entgegen. Ich kann dich retten. Seine Stimme wurde plötzlich sanft. Sofort stieg meine innere Anspannung weiter. Hätte ich Antennen, würden diese nervös zittern. Ich setzte mich auf und während ich mich nach seiner Hand streckte, fischte ich mit der anderen Hand eine von Haderas Kieseln hervor. Egal welcher traf, er würde mir Zeit verschaffen. Ich wollte den Schwung vom Aufhelfen nutzen, doch Dagon durchschaute meinen Plan und nutzte stattdessen den Schwung, um uns zu drehen und mich hinter ihm an die Wand zu pinnen. Der Mann bückte sich nach dem herabfallenden Tuch. An seinem Hals erhob sich helles Narbengewebe in Form eines Raben mit gezackten Flügeln. Das Bild ging wie eine Schockwelle durch mich hindurch. Er ist ein Havar. Die Aussage überraschte den Mann genauso wie Dagon, der meinem Blick folgte. Das ist jetzt unpraktisch. Geschickt drehte mich Dagon um und verschränkte meine Hände hinter meinem Rücken. Er drückte so auf mein Handgelenk, dass ich den Kiesel loslassen musste. Dann setzte er mich in einen Stuhl. Leider soll das ein Geheimnis bleiben. Das bedeutet, entweder kommen unsere Verhandlungen zu einem schnellen Ende oder... Er ließ die Aussage unvollendet und jagte mir damit einen weiteren Schauer über den Rücken. Würde es nur um mein Leben gehen, wäre die Entscheidung leicht. Ich sah erst zu Deborah, dann zu ihrem Mann. Sie würden zu weiteren Leichen auf meinem Weg werden. Mein Hals zog sich zu. Auf ein mir unbekanntes Zeichen schnappten sich die beiden anderen Männer, Deborah und ihren Mann, und legten beiden Klingen an den Hals.
Bühne frei für die Poesieboten.
Das war die Radiosendung der Poesieboten auf Lora München 92,4 vom 14. Juni 2024. Es gibt neue Projekte und Veranstaltungshinweise, unter anderem einen Friedhofsspaziergang am 21. Juli im Perlacher Forst. Weitere Infos auf unserer Poesieboten-Webseite unter poesiebriefkasten.de. Jede bzw. jeder von euch ist herzlich eingeladen, Lyrik und Gedichte an den feuerroten Poesiebriefkasten in der Wörthstraße 17 in München zu schicken. Neue Poesie, Gedichte oder lyrische Prosa ist jederzeit willkommen. Auf meiner Webseite chrisureit.com gibt es ebenfalls frauenrechtlerisches, Lyrik, Prosa und Freidenkerisches. Mitarbeiten unserem Sender Lora München ist jederzeit willkommen. Bitte geht für weitere Infos auf unsere Website lora924.de oder schaut doch gleich persönlich auf eine Studioführung vorbei. Am Mikrofon verabschiedet sich bis zum nächsten Mal, ausnahmsweise etwas später am 28. September, Chris Urey.